Wir sind gerade, wir haben irgendwie mit unserem Jahresthema gestartet vor 2 Wochen und nächste Woche starten wir auch mit der ersten Themenreihe. Aber noch wollen wir so ein bisschen noch an dem Thema bleiben wie im Himmel. Und wir haben bis jetzt gelernt, dass Gott sein Reich baut, also dass Gott irgendwie ja ein Himmelreich schafft, und das bedeutet, dass Gott irgendwie eine Realität schafft, in der Streit, Krieg überwunden wird von Frieden, in der Druck, Zwang, Unterdrückung auch im Alltag da Befreiung schenkt und alles, was irgendwie schlecht ist, was gemein im Leben ist, dass Gott irgendwie da Gerechtigkeit schafft. Und Gott bringt quasi den Himmel auf Erden. Wir haben auch gehört, dass das was ist, auf das wir hoffen können, irgendwie in Zukunft, dass es aber auch was ist, was wir jetzt schon erleben können. Himmel auf Erden ist etwas, das in uns drin ist, in unserem Herzen, aber eben auch irgendwie in unserem Umfeld, um uns herum, in unseren Beziehungen, in unseren Umständen, in denen wir leben. Und wir haben gelernt, dass Gott den Himmel auf Erden holt und nicht Menschen, aber dass wir Menschen irgendwie teilhaben können, indem wir diesen Himmel auf Erden widerspiegeln. Und genau das ist so der Punkt, um den es heute gehen wird, um dieses Widerspiegeln. Und heute Morgen bei Kirche Kunterbund gab es so ein Anspiel dazu, wie man den Himmel widerspiegeln kann. Und jetzt habt ihr so ein bisschen die lange Version in der Predigt. Und meine Frage für heute Abend ist die Frage, wie geht das? Also wie können wir Himmel widerspiegeln auf Erden? Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, eine der wichtigsten Texte der Bibel, könnte man sagen, weil es eine der wichtigsten Lehren auch von Jesus ist. Und es steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Und da ist so, dass Jesus gerade mit so ein paar Schriftgelehrten rumhängt. Also es sind Leute, die sind tiefgläubig, die studieren die Bibel, die hebräische Bibel, kennen sich auch aus. Und dann fragen sie Jesus danach, wie sollen wir Steuern zahlen oder wie ist das mit dem ewigen Leben? Und machen das aber auch, oder viele davon machen das auch ein bisschen mit so einer Haltung, dass sie so Jesus so entlarven wollen. Also sie stellen so Fragen und sie wartet so, dass er irgendwie was Falsches sagt und ihnen dann quasi das vorwerfen können. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr irgendwie zur Europapassage geht und da gibt es dann manchmal so Leute, die einen so anquatschen, die einen irgendwie eine Mitgliedschaft verkaufen wollen oder so. Und auch für sehr gute Zwecke tatsächlich. Aber manchmal kommen die dann auch mit so Fragen so, wollen sie, dass Kinder überleben? Und dann denkt man sich so, ja, aber wenn ich jetzt ja sage, dann bedeutet das, ich muss euch 10 Euro im Monat geben. Und deswegen ist man kurz versucht, doch irgendwie nein zu sagen. Und also es ist quasi keine Frage, die nach einem offenen Austausch sich sehnt, sondern eine Frage, die versucht, einen irgendwie festzunageln. Also ich finde es für gute Zwecke spenden ist wichtig und gut. Ich finde die Methode ein bisschen doof. Aber ich glaube, manche der Schriftgelehrten, die haben so ähnliche Haltung. So dieses so, ich stelle dem Jesus jetzt Fragen, weil ich will den so festhalten. Und am Schluss dieser ganzen Passage passiert Folgendes. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, der trat zu Jesus. Und da sah der Schriftgelehrte, und da sah er, dass Jesus ihn gut geantwortet hatte. Und er fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen Geboten? Also das Wichtigste. Und Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und das zweite ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Höher als diese beiden steht kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sagte zu ihm, schön hast du das gesagt, Meister. Schön hast du das gesagt. Und du hast recht. Einer ist Gott. Und einen anderen außer Gott gibt es nicht. Und ihn lieben mit ganzem Herzen und ganzem Verstand und aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist weit mehr als alle Brandopfer und Rauchopfer. Und Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen. Der Grund, warum dieser Text so berühmt ist, ist, weil Jesus hier erklärt, was das wichtigste Gebot ist. Wichtigste von allen. In anderen Evangelien heißt es auch, das ist das Gesetz und die Propheten. Also das ist alles, was Gott jemals gesagt hat, quasi zusammengefasst. Liebe deinen Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber ich will so ein bisschen so die Aufmerksamkeit heute auf so einen Satz lenken, den man oft gar nicht so richtig wahrnimmt. Und zwar dieser Schriftgelehrte gibt Jesus ja recht und dann erkennt Jesus das auch an. Und dann sagt er, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also du bist nicht fern vom Himmelreich. So, du bist nah dran am Himmel. Und dieses nicht fern, das ist auf der einen Seite so ein physischer Zustand, ja, also so, du bist irgendwie physisch nah dran, aber es ist auch so metaphorisch gemeint. Wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, wir sind gerade in der Sulzbachstraße, Haus Nummer 19, und wenn ich jetzt sagen würde, wir sind Haus Nummer 2, dann wäre das falsch, das ist fern von hier. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wir sind in der 18, dann ist es näher dran. Also es ist nicht fern quasi. Es ist näher dran an der Wahrheit, es ist aber auch näher dran an dem tatsächlichen Ort, wo wir sind. Und ist vielleicht unnötig kompliziert jetzt, aber also es ist metaphorisch gesehen, es ist näher an der Wahrheit und er ist tatsächlich näher dran an einem tatsächlichen Ort, am Reich Gottes. Und Jesus teilt hier so eine Vorstellung, die ganz wichtig ist, wenn es um das Himmelreich geht. Das Ding ist, ich kann den Himmel auf Erden nicht machen. Dieser Schriftgelehrte, der kann noch so viel lieben, er wird den Himmel nicht auf die Erde holen. Aber es gibt Dinge, die sind näher dran am Himmel. Und es gibt Dinge, die sind vom Himmel weiter weg. Und es gibt einen Ort, der ist nicht fern vom Himmelreich. Und dieser Ort ist unsere Liebe. Und das ist so ein bisschen schon die Antwort auf unsere Frage, die ich vorhin gestellt habe, oder meine Frage, die ich gestellt habe. Wie können wir den Himmel widerspiegeln? Unsere Liebe spiegelt den Himmel wider. Ich würde mir jetzt nochmal dieses höchste Gebot ein bisschen genauer anschauen, was das denn genau bedeutet. Also das Erste ist, so sagt es Jesus, die Liebe zu Gott. Und zwar den einen Gott, ohne Kompromisse. Also so, es gibt nur den einen. Es ist quasi eine Liebe zu Gott, auch ein Anerkennen, dass diese Liebe kompromisslos ist, dass diese Liebe niemand anderem gehört. Und für manche von euch ist vielleicht ganz selbstverständlich, ja, Gott lieben, so, da kann ich was mit anfangen. Für andere ist vielleicht eher was Abstrakteres, so, was bedeutet das, Gott zu lieben? Und ich will erstmal kurz darüber sprechen, damit wir alle in einem Boot sind, was Liebe ist. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. So, wir leben in einer Gesellschaft, in der, glaube ich, viele sagen würden, so Liebe ist ein Gefühl. Also Liebe, Gott zu lieben, bedeutet, dass ich irgendwie positive Gefühle habe, Gott gegenüber, dass ich mich wohlfühle in Gottes Nähe oder auch mir seine Nähe irgendwie wünsche. Und da ist auch was dran, aber das ist auch schwierig, da einen Appell draus zu machen. Also wenn ich sage, lieb jetzt deinen Nächsten, ist so ein bisschen, ich kann ja auch nicht sagen, so hab Angst vor mir, weil vielleicht hast du dann schon Angst vor mir, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, fühl jetzt dieses Gefühl oder fühl jetzt jenes Gefühl oder sei jetzt aber ganz beruhigt oder jetzt freu dich mal. Das kann man ja schwer irgendwie in einen Appell fassen. Das ist halt so ein Liebesbegriff, der seit ein paar Jahrhunderten ist der halt sehr beliebt, weil der in der Romantik halt sehr in den Vordergrund gestellt wurde. Und der ist auch wichtig und das stimmt auch, aber es ist nicht alles, was zu Liebe gehört. Manchmal höre ich auch diesen Satz, besonders auch gerne unter christlichen Kreisen, ist dieses, Liebe ist eine Entscheidung. Ja? Wer längere Zeit vielleicht schon mit Freundschaften unterwegs ist oder Partnerschaften, da weiß man, manchmal muss man sich auch irgendwie entscheiden, weil man fühlt sich vielleicht manchmal gar nicht immer so. Oder gerade auch im Streit, wenn man im Streit ist, dann hat man vielleicht Gefühle und Impulse, die gar nicht so liebevoll sind, aber dem will man dann so trotzen und sagen so, nee, ich gehe trotzdem die Extrameile oder ich reiß mich trotzdem zusammen, ich möchte trotzdem liebevoll sein. Dazu kann man aufrufen, dass Leute das machen sollen, aber manchmal verkommt das auch zu so einer inneren Einstellung. ja, ich habe innerlich, habe ich jetzt, die hatte ich irgendwie lieb, aber es hat irgendwie nicht so viel Einfluss auf das Äußere. Es gibt auch manchmal Situationen, wo, wenn vielleicht Leute so dann sich streiten und dann sagt man, ja, ich habe dich aber lieb, ja, ich habe dich auch lieb, dann ist es so ein Statement, das so im Raum steht, aber von der Atmosphäre her spürt man das dann nicht unbedingt so. Ja, also es ist was Wahres dran, aber es ist nicht alles. Das letzte Statement, was ich mitgebracht habe, ist, Liebe ist eine Handlung. Liebe ist ein Tu-Wort. Und damit kommen wir der Sache schon auch ein Stück näher nochmal. Liebe ist dann, wenn ich jemand anderem etwas Gutes tue. Also Lieben ist Wertschätzung, Lieben ist Zuhören, Raum geben, dich zu feiern, mit jemandem mitzulachen, der sich freut, mit jemandem mitzuweinen, dem es schlecht geht. Auch gerade auch bei den Zeugnissen so, ne? Manchmal, ach, da ist man dann manchmal auch so mit dabei. Das hat auch was Liebesvolles, so Leuten Aufmerksamkeit schenken, Gutes tun. Ich finde es so wichtig, auch gerade, ich weiß nicht, wie das ist so mit Nachrichten und wie viel du so davon so konsumierst und was du alles so mitbekommst, was so in der Welt passiert. In den USA gab es jetzt wieder eine öffentliche, ja, Exekution eigentlich auf der Straße. Und immer wieder gibt es auch Christinnen und Christen, die das dann auch verteidigen. Und dann auch über Liebe sprechen manchmal. Und ich finde das so wichtig auch bei diesen Statements. Liebe ist kein Lippenbekenntnis. Liebe ist nicht was ich einfach sagen kann oder behaupten kann, in den Raum stellen kann, sondern Liebe ist eine Tat, es ist eine Handlung. Daran kann man auch was unterscheiden, ja, wo ist Liebe? Liebe ist nicht nur einfach da, wo davon geredet wird, sondern da, wo auch wirklich liebevoll gehandelt wird. Also, Gott zu lieben, das hat was mit meinen Gefühlen zu tun, es hat auch was mit meinen Entscheidungen zu tun, aber es ist in erster Linie eine Handlung. Also Gott zu lieben heißt, Gott irgendwie Gutes zu tun. Jesus nennt so vier Ebenen, auf denen Liebe stattfindet. Und zwar sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Also mit Herz, Seele, Verstand und Kraft. Was bedeutet das? Vor allem, was bedeutet das auch in der Kultur, in der Jesus damals unterwegs ist? Das Herz ist so, auch in der hebräischen Denkweise, ist es tatsächlich der Ort des Denkens. Wir denken ja mit dem Kopf. Damals hat man irgendwie mit dem Herzen gedacht. Aber es ist auch der Ort der Lebenskraft. Also da findet irgendwie Leben statt. Und Gott mit meinem Herzen zu lieben, heißt es, Gott so mit meiner Lebenskraft zu lieben. Die Seele, das ist auch irgendwie Lebensenergie, aber es ist vor allen Dingen auch der Sitz der Gefühle und der Emotionen. Also da ist durchaus Romantik dabei, ne? Also Gott zu lieben mit meinen Gefühlen, die ich habe, mit meinen Emotionen. Und dann der Verstand, Gott lieben mit dem ganzen Verstand. Und der Verstand meint nicht so sehr da, wo das Denken stattfindet, wo wir ja sagen, das ist irgendwie im Kopf, sondern mit der Art und Weise, wie wir denken. Also mit unserer Denkweise, mit unserer Gesinnung. Ja? Wenn du Fan bist vom ersten FCS, dann ist es vielleicht nicht immer logisch, nicht immer vernünftig, aber das prägt dein Denken, deine Denkweise. So, das polt dich irgendwie. Wochenende ist Spiel. So, Kaiserslautern ist böse oder so. Also das ist deine Denkweise. Und damit Gott zu lieben. Mit unserer Denkweise, mit unserer Gesinnung. Und das Letzte ist die Kraft. Und damit ist vor allen Dingen gemeint, das, was in unserer Macht liegt, also unsere Fähigkeiten, das, was ich kann, meine Talente. Mit all meinen Fähigkeiten, die ich habe, Gott zu lieben. Also meine Lebenskraft, mein ganzes Leben, meine Emotionen, meine Denkweise, meine Fähigkeiten, mit all dem soll ich Gott lieben. Und wenn wir alle das barmherzigen würden, dann wäre der Himmel ein Stück näher an der Erde dran. Dann wäre der Himmel nicht fern, dann wäre das Reich Gottes nah. Und jetzt bleibt so ein bisschen die Frage, ich habe ja gerade auch gesagt, so, ja, Gott Gutes tun, warum braucht Gott das? Warum braucht Gott eigentlich unsere Liebe? Ist das so ein heiliges Ego, das Gott hat, was wir irgendwie bebauchpinseln sollen? Oder warum fordert Jesus auf, Gott zu lieben? Ich will die Frage mal offen halten. Ich komme am Ende noch dazu, weil ich glaube, dass sie wichtig ist. Das ist so der erste Part, Gott lieben. Der zweite Part ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Und wir haben auch gerade schon klar gemacht, es geht nicht darum, dass du jetzt allen gegenüber total warme Gefühle haben musst. Es geht aber auch nicht darum, dass du irgendwie einfach innerlich so eine Haltung entwickeln musst, selbst mit der Faust in deiner Hosentasche, dir denkst so, ja, ich hab den jetzt lieb oder so. Ich entscheide mich jetzt dazu, diese innere Überzeugung zu haben. Sondern vor allen Dingen heißt es, tu deinem Nächsten etwas Gutes. So den Menschen, denen du begegnest, mit denen du irgendwie verbunden bist, auch im Alltag. Ja? So geh wertschätzen mit anderen rum, hör anderen zu. Mitlachen, mitweinen, das Beste suchen für auch andere Menschen in meinem Umfeld. Überhaupt Menschen gut tun. Also so darauf zu gucken, so hey, tue ich eigentlich anderen gut? Und das ist nicht nur irgendwie so eine private Handlung, sondern vor allen Dingen so, also da gehört das ganze Leben dazu, ja. Da ist so die Arbeit, die Finanzen, das politische Handeln, bei allem, wo wir im Leben aktiv Leben gestalten können, da anderen Gutes zu tun. Denn dann bist du nicht fern vom Himmel auf Erden. Wenn wir alle so miteinander umgehen würden, dann wäre das Leben ein besseres. Das ist der erste Teil des Satzes. Und dann kommt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und manche lesen das so, dass ich meinen Nächsten nur so viel lieben muss, wie ich mich selbst liebe. Und der Trick liegt darin, dass wenn ich mich selbst gar nicht lieb habe, dann muss ich auch die anderen nicht lieben. Schön die Latte niedrig halten. Das ist Quatsch. Ich glaube auch, dass es das Leben härter macht am Ende. Was damit gemeint ist, dass du deinen Nächsten lieben sollst und auch dich selbst. Also es gehört beides zusammen, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Aber Jesus sagt ganz bewusst auch beide Sachen. Also dass auch beides geboten ist. Und ich finde den Gedanken irgendwie ein bisschen spannender. Der ist für mich nicht so klarer. Also dieses liebe dich selbst und dann bist du dem Himmel ein Stück näher. Das finde ich auch schön irgendwie. Dass diese Welt besser wäre, wenn wir allen anderen Gutes tun würden, das denke ich so, ja, es liegt irgendwie für mich auf der Hand. Aber dass diese Welt besser wäre, wenn wir uns alle selber auch ein Stück weiter mehr lieben würden, das finde ich irgendwie schon ein krasser Gedanke. Aber was mit der Gottesliebe? Warum ruft uns Jesus dazu auf? Warum würde das die Welt besser machen? Reicht es nicht, wenn wir uns alle selber lieben und dann irgendwie unseren Nächsten? Das Ding ist, so den Himmel auf Erden bringen, das ist keine leichte Aufgabe. Es gibt viele, die das versucht haben. Viele Bewegungen oder Ideen oder auch Einzelpersonen. Und immer wieder sind auch Leute gescheitert. Und es liegt auch so ein bisschen daran, so stell dir mal vor, da wo du wohnst, alle halten so dein Haus sauber. So jede Wohnung versucht immer zu gucken, dass alles geputzt ist und sauber ist oder alle, die mit dir im Haus zusammen wohnen. Und es braucht nur eine einzige Person, die in den Flur pinkelt und es stinkt einfach für alle. So. Also es ist ganz leicht, für alle den Tag zu versauen, aber dafür zu sorgen, dass alle einen guten Tag haben, das ist herausfordernd. Und in der Bibel gibt es immer wieder so diese Gedanken, dass Gott eben alles, also etwas gut, also das Leben gut macht für alle. Dass Gott eben diesen Himmel auf Erden bringt. Gott zu lieben, heißt also mit dem im Bunde zu sein, der diese Welt besser macht. Gott zu lieben, heißt den zu lieben, der aufgrund seiner unendlichen Liebe für diese Welt dich gemacht hat und dich in diese Welt gesetzt hat. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, gibt es diesen Satz, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und das ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern das ist irgendwie eine Wesensbestimmung Gottes. So, Gott ist Liebe. Und es gibt keine Stelle in der gesamten Bibel, die mutiger darin ist, Gott festzuhalten. Wenn man Gott festlegen will auf irgendwas, dann scheint es die Liebe zu sein. Gott zu lieben heißt, den zu lieben, der die Liebe selbst ist. Gott zu lieben heißt, zu lieben, was Gott tut. Also es heißt, Gott zu lieben heißt, die ganze Schöpfung zu lieben. Vom Pluto bis zum Mars, vom Löwenzahn bis zum Löwen quasi, von meinem nächsten Nachbarn bis zu John aus Australien oder wer auch immer da noch in Australien so wohnt, irgendwer. Gott zu lieben heißt auch, mich zu lieben. Denn Gott hat mich auch gemacht und hier hingestellt. Und dich auch. Und meinen Nächsten zu lieben. Weil Gott hat auch meinen Nächsten gemacht und dahingestellt. Gott zu lieben heißt, das Gute zu lieben. Und Hoffnung zu haben, dass diese Erde, dass dieses Universum kippt. Und zwar in Richtung Liebe, in Richtung einfach einer guten Welt. Und wir können nicht Himmel auf Erden holen. Ich glaube, wenn wir uns alle richtig anstrengen würden, wir würden es doch nicht mal schaffen, Himmel nach Saarbrücken zu holen. Aber Gott kann das. Und Gott tut das. Und Gott schließt in Jesus mit uns einen Bund. Und lädt uns dazu ein, auch Teil dieses Bundes zu sein. Und zwar ein Bund mit der Liebe selbst. Und darin können wir tatsächlich Himmel widerspiegeln. In diesem Bund mit Jesus, in diesem Bund mit Gott. Und das mit unseren Gefühlen, die wir haben, mit unserer Denkweise, wie wir Sachen denken, mit unseren Fähigkeiten, mit allen Fähigkeiten, die wir haben und mit unserer Lebenskraft, die in uns allen steckt. Ein Spiegel sein für Gott selbst, für den, der die Liebe ist. Ja, das ist die Praxis von Himmel auf Erden. Amen. Ich möchte noch beten, so, für das Wie.